So, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute versuchen, hoffentlich ein bisschen konkreter zu werden wie gestern. Gestern war eine lange Einleitung zum Thema. Ich versuche, ein wenig zu wiederholen, sodass wir wissen, was eine Lebenskrise ist. Eine Lebenskrise ist ein Konflikt, wenn man so es haben möchte, sehen will, dass von etwas, was man erwartet, und es kommt anders. Ja? Wir haben gesehen den Mann mit seinem Hörsturz, welcher eine Tochter hat. Er möchte diese Tochter gern mit großerziehen, aber die Trennung von der Ehefrau führt dazu, dass die Tochter eben jetzt nicht mehr bei ihm ist, sondern bei seiner Frau, und er kann sie nur alle 2 Wochen sehen. Er hat also er lebt nicht mehr mit ihr, so wie er die Jahre davor gelebt hat. Und das Vermissen der Tochter, das nicht verändern des Umstands, in dem er ist, macht ihm seinen Burnout, macht ihm seine Depression und macht ihm seinen Hörsturz rechts. Wir haben den anderen Mann gesehen, der mit seiner Dickdarm-Geschichte zu mir kam, welcher in einer unglücklichen Ehe lebt. Er hat eine Frau, die einfach anfangs seinen Wünschen entsprochen hat, aber sich dann über die Zeit herausstellte, dass sie anders war, als er sich sie gewünscht hat. Ja, man will ja in der Frau einen Helfer haben. Und so zumindest der Mann. Ja? Ich verrate manchmal, was Männer so wollen in meinen Vorträgen. Und was sie sich wünschen von einer Frau. Weil wir sind ziemlich alle gleich als Männer und auch die Frauen. So haben wir manchmal dieselben Wünsche. Und dieser Wunsch war, dass seine Frau eben fähig ist, etwas zu tun. Aber seine Frau hat eine gewisse Krankheit, so nennt man das, dass sie sich nicht konzentrieren kann. So, man sitzt im Auto, man will wegfahren und dann erinnert sie sich, sie hat noch etwas zu holen. Ja, und das mag, anfangs hält man das vielleicht einmal aus, aber dann, wenn das dann mehr wird und dann sind die Kinder da und dann vergisst man das Salz in der Suppe oder irgendetwas, ja, dann ist das eine Krise. Dann ist das nicht etwas, was so einfach ist zu bestehen. Und über die Zeit gesehen ist sein Geist so unerfüllt, dass er den Körper in seinem Darm kaputt macht. Ja? Und so haben wir einige Sachen gestern gesehen. Das ist die Situation. Wir kommen in etwas und wir wollen das nicht. Und die Frage ist, wie können wir es beheben, ohne dass man selber krank wird? Ja? So, wir haben gestern Abend uns den Aufbau des Menschen ein wenig angeguckt und ich möchte dann noch einmal das ein bisschen näher betrachten und dann noch näher die Lupe hinanziehen, sodass wir sagen, okay, hier ist der Punkt, hier ist der wunde Punkt, der das Ganze durcheinander bringt. Und ich möchte es, und das war das Schöne an der ganzen Entdeckungsreise, wenn man so will, im Leben des Menschen, in meiner Praxis, dass der Punkt, der uns alle in der Krise macht, dass wir uns selbst kaputt machen, ist bei jedem Menschen gleich. So der Prozess ist immer identisch. So das, was dem einen den Hörsturz macht, macht dem anderen die Colitis. Oder, ja, so, das heißt, es ist nicht ein unterschiedlicher Prozess. Es ist derselbe Prozess, der dahinter steht. Und das macht das Ganze natürlich interessant, weil damit hätten wir alle wie viele Probleme? Jeder immer nur ein und dasselbe Problem. Und das würde ein wenig unser, ja, ich sage jetzt mal, es einfacher machen, wie wenn dann es so schwierig ist und wir denken, wir müssen einzelne Probleme lösen. Wir müssen nicht einzelne Probleme lösen, wir müssen nur ein Problem lösen. Und wenn wir das gelöst haben, dann können wir in jeder Krise richtig handeln, ganz egal, was kommt. Ist doch schön, oder? Ja, so, das ist das Schöne dran. So, wir haben also den Körper, ich male es nochmal, versuche das zumindest in einer Skizze zu machen. So, der Körper. Und dieser Körper hat Bedürfnisse. Und er äußert seine Bedürfnisse weil er sich ja selber nicht füttern kann gegenüber dem Geist. Der Geist muss also des Körpers Bedürfnisse befriedigen. Ob das nun Nahrung ist oder Schlaf oder Wasser, ja, was auch immer die Bedürfnisse des Körpers sind, sie werden dem Geiste über unsere fünf Sinne vorgelegt. Hunger, Durst, was auch immer da ist. So, diese Bedürfnisse kann nur der Geist befriedigen. Das heißt, die Fähigkeit des Geistes ist es, hier zu fühlen, zu sehen, zu riechen, zu schmecken und, was haben wir noch, zu hören. Okay? So, das sind die Fähigkeiten, was der Geist wahrnimmt, was der Körper ihm darstellt. Nun hat auch der Geist seine festen Bedürfnisse, nicht nur der Körper. Und die Bedürfnisse des Geistes sind viel mehr wie die des Körpers. Und ich habe einmal angefangen, eine Liste zu machen, aber ich weiß nicht, ob sie komplett ist. Ich weiß nicht, ob wir nicht hier schon mal die Bedürfnisse versucht haben, alle aufzuzählen. Aber ich zähle ein paar grundsätzliche auf. Und ein Bedürfnis des Geistes ist zum Beispiel glücklich sein, oder nicht? Wollen wir alle glücklich sein? Ist einer da, der sagt, no, für mich nicht, ist nicht wirklich wichtig. Das gibt es nicht. Jeder Mensch will glücklich sein, weil es nicht etwas ist, was er wählen kann. Es ist etwas, was in ihn hineingelegt ist, als eine feste Festlegung, ein festes Bedürfnis des Geistes. Auch die Harmonie ist etwas, was wir nicht abwählen können. Wir können nicht, können wir in einem ständigen Streit leben? Ja? Und manche können, wenn sie der Streitgrund sind oder wenn sie der Angreifer sind. Aber nimm mal an, du bist derjenige, der harmonisch bedürftig ist und es ist um dich herum immer Kampf. Nun, es mag sein, du kannst das schon, ich will nicht sagen, nicht überwinden, aber irgendwo ist es nicht ein angenehmes Sein. Ja, es ist nicht angenehm. Wir brauchen alle Harmonie. Vielleicht nicht haben wir jeder das an derselben Stelle unseres Bedürfnisses, aber alle brauchen wir es. Freiheit. Gerechtigkeit. Was soll ich noch? Was haben wir noch? Wahrheit. Sicherheit. Sicherheit. Und die Liste kann man noch, Frieden, Freude, was auch immer das da alles ist. Es sind die Bedürfnisse des Geistes. Diese Bedürfnisse sind festgelegt. Wir können sie nicht abwählen, zu sagen, wir können ohne. Genauso wie wir nicht abwählen können, die Bedürfnisse des Leibes. Könnte ich sagen, ich kann ohne Sauerstoff, ich kann ohne Schlaf, ich kann ohne Sonne, ich kann ohne Wärme, ich kann ohne Essen, ohne Nahrung. Und letztendlich wissen wir, dass das Bedürfnis des Körpers auch Liebe ist oder Gedanken, die hier im Körper Strom erzeugen, die entscheidend sind für das Wohlgehen des Körpers. So, das heißt, die Bedürfnisse sind fest. Wir müssen glücklich sein, wir müssen Gerechtigkeit haben, wir brauchen sie. Aber jetzt leben wir ja in einem Umstand. Ja? Und der Umstand kommt und der nimmt uns irgendwo nicht ein Bedürfnis des Körpers weg, sondern ein Bedürfnis des Geistes. Was fehlt dem Mann, dass er seinen Hörsturz bekommt? Fehlt ihm etwas, ein Bedürfnis des Körpers, oder fehlt ihm ein Bedürfnis des Geistes? Nun, die Frage ist nicht so ganz rein, ich verstehe es. Der Hörsturz beweist, dass es auch ein Bedürfnis des Körpers ist, was er tut, ja, weil er hat einen körperlichen Schaden durch die Burnout, durch die Depression und seinen Hörsturz. Aber um was geht es ihm? Geht ihm, weil Nahrung ihm fehlt oder Sauerstoff ihm fehlt? Was fehlt ihm denn, wenn seine Tochter nicht bei ihm ist? Es fehlt ihm das, was die Liebes, die Bedürfnisse des Geistes sind. Ja? Und jetzt ist die Frage, ihm fehlt ein geistiges Bedürfnis. Und wie wir gesagt haben, der Geist hat eine Fähigkeit, ich weiß nicht, mit welcher Farbe soll ich schreiben, er kann wählen. Wie gehe ich jetzt mit dieser Sache um? Aber seine Fähigkeit zur Wahl, werden wir sehen, ist irgendwie eingeschränkt. Sie ist deshalb eingeschränkt, weil er nicht das hier abwählen kann. Okay? So, wir können wählen, zu essen. Können wir? Aber wir können nicht wählen, nicht zu essen, wenn wir gesund und leben wollen. Einverstanden? Wir müssen essen, wenn wir leben wollen. Es ist nicht eine Frage der Wahl. Ich kann natürlich sagen, ich esse nicht mehr. Aber dann geht es mir schlecht und dann muss ich sterben. Ich kann also, ich bin in meiner Wahlfähigkeit, habe ich eine gewisse Vorgabe. Ich kann die Bedürfnisse weder des Körpers noch des Geistes abwählen. Ich kann darauf nicht verzichten. Okay? Das geht nicht. Das ist, so sind wir gebaut. Und das sehen wir, wenn wir ein bisschen weiter in das Verhältnis zwischen Geist und Körper hineingehen. Und wir müssen jetzt ein wenig Wiederholung machen. Aber Wiederholung ist ja gut, wo wir sehen, wo ist der Punkt der Entscheidung, der Punkt der Wahl. Ja, dass wir sehen, okay, wo ist unsere Wählfähigkeit gegeben und wo ist die Wahlfähigkeit nicht gegeben. Und das, wenn Sie sich noch erinnern, für die ersten Vorträge gehört haben und die zweiten, dritten, weil wir müssen ja immer wieder an dieselbe Stelle kommen. Wir haben also ein Bewusstsein und wir haben ein Unbewusstsein. Und im Bewusstsein haben wir unseren Willen. Und der Wille bringt die Bedürfnisse zum Vorschein. Ja, die körperlichen Bedürfnisse, die wir gesehen haben, und auch die geistigen Bedürfnisse sind da, was auch immer sie sind für Bedürfnisse, sie müssen befriedigt werden. Sie sind im Bewusstsein. Jetzt ist die Frage, wie wird es befriedigt? Wie wird mein Glücklichsein befriedigt? Wie wird mein Hunger befriedigt? Wie geschieht das? Wie treffe ich die Entscheidung? Und in unserem Unterbewusstsein haben wir eine Stelle, wo sich Körper und Geist treffen, weil nur dort kann der Geist mit dem Körper kommunizieren, weil der Körper beschränkt ist in seiner Aufnahmefähigkeit. Wisst ihr, vom Körper aus kann dem Geist viele Informationen zugeführt werden. Weil er kann verstehen, das ist Hunger, das ist Durst, er kann Dinge unterscheiden. Und er kann multiple unterscheiden. Während der Körper nicht unterscheiden kann, er ist Atom. Ja, er ist, wie soll ich sagen, Materie. Und er hat nur zwei Fähigkeiten, etwas zu kapieren, nämlich nur das Plus und das Minus. Der Geist kann also durch seinen Gedanken im Körper nur ein Elektron bewegen, in eine Richtung oder in eine andere, damit der Körper funktioniert. Weil der Körper keine Fähigkeit hat, mehr zu verstehen. So, deshalb ist das Ganze auf die Einwirkung des Geistes auf den Körper an eine einzige Stelle beschränkt, weil der Körper nicht mehr verstehen kann. So, das ist, wenn man die Technik ein bisschen versteht am Computer, man kann also die Programmierung nur machen von der Software in die Hardware, weil die Hardware nur zwei Dinge versteht. Ja und Nein. Plus und Minus. Die Hardware ist ja binär. Wir können nicht in die Hardware mehr hineinschreiben, wie die Hardware versteht. Ja? So, und so ist es auch in unserem Körper. Der Geist ist also beschränkt, dass er auf den Körper einwirkt. Er kann nur an zwei Stellen einwirken. Und ich nehme jetzt hier wieder den Geist. Das bin ich. Und ich habe hier für den Plusgedanken den Gedanken Gewinn, der entspricht dem Plus des Körpers. Und ich habe den Verlustgedanken, der entspricht dem Minus des Körpers. Und damit der Geist und damit der Mensch eine Richtung hat, hat der ihn gemacht hat, ihm die Richtung vorgegeben. Das heißt, der Geist kann nicht Dinge, die für ihn wichtig sind, abwählen. Er muss also in eine Richtung gehen, die immer Gewinn bedeutet, das ist ein Ja, und er muss Verlust immer vermeiden, das ist ein Nein, er muss also hier bei Null bleiben. So, das ist die Vorgabe. Ich kann also nicht auf Gerechtigkeit verzichten. Kann ich? Ich muss also meine Befriedigung der Gerechtigkeit und der Harmonie unbedingt haben. Ich bin nicht gemacht, dass ich die Fähigkeit habe zum Verzicht. Kann man das verstehen? Ich muss also unbedingt Gerechtigkeit haben, ich muss Glücklichkeit haben, ich muss Harmonie haben, ich muss diese Dinge haben. Sie sind nicht da, damit ich auf sie verzichte. So sind wir gebaut. Wir können nicht verzichten. Das heißt, der Mann, wenn seine Tochter weg ist, hat er nicht die Fähigkeit zu sagen, naja, ganz okay, ist kein Problem. Weil er in seiner Tochter die Erfüllung seiner Glücklichsein sieht oder seiner Liebe, die er braucht. Er kann nicht einfach darauf verzichten. Sein Geist gibt ihm keine Ruhe. Und dadurch, dass er nicht verzichten kann, aber er meint, er ist jetzt im Minus, reagiert er gegen den Verzicht. Er muss also das Ganze wieder ins Plus bringen. Und da wendet er Gewalt an und Gewalt zerstört den Körper. Ja? Das heißt, die Fähigkeit zum Verzicht haben wir nicht. Wir sollten nicht glauben, dass wir fähig sind, auf das, was uns wichtig ist, dass wir verzichten können. Es geht nicht. Du kannst deinem Menschen so viel erzählen, loszulassen, es geht nicht. Die Bauart erlaubt es nicht. Deshalb ist nicht die Bauart das Problem, sondern wie sehe ich mein Glücklichsein oder meine Bedürfnisse, die ich brauche, befriedigt? Wie werden sie befriedigt? Das ist die grundsätzliche Frage. Und hier ist eine einzige Sache, die dir entscheidend ist. Werden die Bedürfnisse, die ich brauche, befriedigt durch mich oder werden sie befriedigt durch andere? Okay? Es gibt nur zwei Wege. Der eine ist, und das versteht ihr noch von letztes Mal, die Sicht, und das ist die Sicht des Geistes. Das ist das, wie der Geist die Dinge sieht. Wie wird meine Not oder mein Bedürfnis befriedigt? Durch andere? Oder durch mich. Das heißt, wovon hängt mein Glücklichsein in der Ehe ab? Von der Ehebeziehung selbst oder von meinem eigenen Handeln? Von wem hängt meine Befriedigung des Gerechtigkeitsbedürfnisses ab? Von dem, wie meine Umwelt ist oder von dem, wie ich bin? Was würdet ihr vermuten, wäre der bessere Weg? Bitte? Durch mich. Das wäre doch der bessere Weg, oder? So rein spricht unseren Geist an, weil unser Geist möchte wie sein, welches ist das Bedürfnis des Geistes. Wisst ihr, dass es ein geistiges Bedürfnis ist, die Selbstständigkeit? Ihr schreibt es ja, die Selbstständigkeit. Will einer von uns beherrscht sein? Ja oder nein? Ich habe keinen gefunden. Wir erwarten aber manchmal, dass man uns sagt, es geht nach links und geht nach rechts, so wie Roboter. Aber keiner möchte das. Ich will es nicht. Und ich denke nicht, dass ich das wähle, dass ich es nicht will. Es ist einfach so in mich hineingegeben. Ich bin gemacht worden über mein Leben selbst die Kontrolle zu haben. Ja, Selbstkontrolle. Mich selber zu steuern. So bin ich gemacht. Das spricht mich an. Und ich denke, was mich anspricht, letztendlich ist dort richtig. Wo nur das Durcheinander kommt, ist, dass in unserem Unterbewusstsein wir über uns selbst eine Fehlinterpretation haben. Also wir denken über uns selbst etwas, was nicht stimmt. Und da wir das über uns selbst denken, sind wir in unserem Handeln, wenn die Krise kommt, wenn es um den Verzicht geht, in eine Situation hineingesetzt, wo es nicht anders geht, außer wir üben Gewalt aus. Ja? So, ich denke, das ist diese Sicht, die mich führt, dass ich auf andere fixiert bin anstelle auf mich. Das sind die zwei Gedanken. Ich kann und ich habe. Das eine ist Stolz, das andere ist Egoismus und Selbstsucht. Und deshalb ist mein Handeln immer so, ich gebe, geben, aber letztendlich will ich bekommen. Und wenn ich nicht bekomme, dann bin ich in der Not. Nicht bekommen und so weiter. Sie kennen das von letztes Mal. So, meine Fixation ist bei dieser Sicht, die ich über mich selbst habe, immer auf dem anderen. Der andere muss mich glücklich machen. Der andere muss mir meine Harmoniebedürftigkeit befriedigen. Der andere muss zu mir gerecht sein. Der andere darf mich nicht anlügen. Der andere muss freundlich sein, was auch immer. Es ist die ganze Fixation des Geistes des Menschen ist immer auf das, was andere tun. Aber zu meinen Gunsten, weil ich denke, der andere muss mich befriedigen in meiner Geistesnot. Ich denke, so wie ich es darstelle, verstehen Sie, irgendwo muss da ein Fehler sein, oder? Das heißt, wenn ich angewiesen bin auf den anderen, damit ich glücklich bin, wie muss ich leben? Ich bin also nicht nur abhängig, ich bin in der Sklaverei. Ich muss Kompromisse eingehen. Ja, wenn der andere mich glücklich machen muss, und ich habe ja meine Geschichte erzählt, aber ich kann das nochmal erzählen, meine Frau konnte mich immer steuern, indem sie mir Dysharmonie machte, indem sie entweder so überzeugend auf mich einredete, ja, dass ich kapitulierte, ja, weil man hält als Mann so manches aus, aber ihr müsst verstehen, Männer sind auch bequem. Ja, das ist eines der Qualitäten eines Mannes, er ist bequem. Und er geht manchmal den bequemen Weg, einfach weil er der Leichtere ist. Ja, so, wenn dann das Maschinengewehr an Worten kommt und er kann sich dann nicht wehren, dann lässt es einfach geschehen und tut, weil er sagt, naja, ich habe eh keine Chance. Ja, es wird dann sonst noch schlimmer. Und meine Frau war so, sie hat sich geändert, aber naja, sie sagte mir früher so, kannst du bitte mir das und das tun? Und sie sagte sehr schön und freundlich. Und ich sagte nein, auch schön und freundlich. Und dann vergehen vielleicht eine Minute oder vielleicht nicht mal eine Minute und dann sagt sie, kannst du mir aber bitte das tun? Und dann wird die Stimme lauter, aber ich habe dich doch so schön gebeten. Wenn ich dich doch so schön bitte, müsstest du es doch tun. Ich sage, wenn du mich bittest, dann darf ich immer nein sagen. Es sei denn, du befiehlst, dann muss ich gehorchen. Nicht wahr? Auf Befehle man kann auch die übertreten, aber Befehle, die geben nicht die Möglichkeit der unbedingte Wahl. Das heißt, du musst das tun. Ich kann auch da sicherlich Nein sagen. Aber normalerweise, wenn wir etwas bitten, dann bitten wir um einen Gefallen. Ich sage ja deshalb, dass Eltern Kinder nie etwas bitten sollten. In dem Moment, wo man etwas bittet, bittet man um einen Gefallen. Und dann ist das Kind der König und es sagt Nein. Auch wenn du es ihm befiehlst, kann es noch Nein sagen. Aber ein Kind muss Befehle bekommen, weil es will ja nicht, die Mutter will nicht einen Gefallen vom Kind für sich selbst oder der Vater, sondern er will für das Kind das Gute. Deshalb befiehlt man. Ja, deshalb werden sie auch nie sehen, dass Gott irgendwo irgendeinen Menschen etwas bittet. Weil er braucht keinen Gefallen von niemandem. Aber wenn ich etwas bitte, dann will ich einen Gefallen für mich. So, überlegt, was ihr tut, wenn ihr bittet. Weil das ist dann eine Möglichkeit des anderen, dass er ganz schön und freundlich sagt, nein, ich kann nicht. So, wenn man in der Erziehung ist, muss man befehlen, weil es geht nicht um einen selbst, ja, sondern es geht um den anderen. So gebe ich ihm einen Befehl. So, ich sagte meiner Frau, ich habe doch die Wahl, Nein zu sagen. Aber dann wurde sie lauter. Ja, ich habe dich doch so gebeten. Und dann, wenn ich stark blieb, dann folgten nicht sehr lange darauf die Tränen. Und da ich empfindlich war auf Tränen, dann irgendwann mal waren es mir zu viel Tränen, die ich ertragen konnte. Und dann gab ich nach. Ich gab zwar nicht nach, weil ich wollte, glaubt es mir, ich war so nervös. Ich habe manchmal in die Wand geschlagen und irgendetwas kaputt gemacht. Aber ich habe letztendlich dennoch getan, meistens, was sie wollte. Weil ich dem Druck nicht standhalten konnte. Mein Harmoniebedürfnis war von ihr abhängig. Ihr Verhalten war meine Futterstelle. Ihr Wesen war das, was ich erwartete, mich befriedigen soll. Und so versucht man zu argumentieren. Wisst ihr, wir haben ja so Kleinigkeiten, Wünsche an den anderen, ja? Und das sind nicht einmal, wie soll ich sagen, wirklich wichtige Dinge. Zum Beispiel, ich liebe kurze Hosen. Ja, also wenn immer es warm ist, dann ziehe ich mir gern kurze Hosen an. Meine Frau hat etwas mit kurzen Hosen. Ja, die sind ihr irgendwie störend. Und so hat sie natürlich kein Problem, wenn ich irgendwie in den Wald gehe mit kurzen Hosen. Aber gehe ich irgendwo, wo ich mit irgendwelchen Menschen zusammenkomme, besonders mit weiblichen Wesen, dann möchte sie gerne, dass ich lange Hosen trage. Weil sie meint, die Weiber gucken an meine Füße. Aber ich denke, die schauen da nicht hin. Ja, da schauen die Männer meistens hin. So. Aber so ist sie und das ist ihre Vorstellung von. Und jedes Mal, wenn es dann zu einem Treffen gehen soll, dann wird die lange Hose gebügelt, da ich nicht die kurze Hose anziehen soll. Und das ist doch eine Kleinigkeit. Ist eine Kleinigkeit? Aber wisst ihr, wie viel Ärger sie machen kann? Ja, ein Krieg kann entstehen, der kann dann 3 Tage lang andauern. Weil ich sehe es nicht für richtig ein, sie sieht es aber für ganz wichtig. Warum tut sie es?
Weil sie vielleicht Hilfe benötigt.
Warum gibt jemandem einen Rat? Nun, will sie mein Bestes? Sie will, oh, richtet nicht zu stark, richtet nicht zu stark. Weil wir treffen unsere eigenen Worte zurück. Sie will mein Bestes in ihrer Absicht. So ist es. Sie meint es. In ihrer Absicht ist sie richtig. Weil nach ihren Standards, nach denen sie sagt, ist das anständig. Okay? Es ist anständig, dass man so und so angezogen ist, ja, zu einer gewissen Situation. Und wir kennen auch die andere Geschichte, wo wir mal zu einem Treffen gefahren sind und sie wollte, dass ich unbedingt eine Krawatte und einen Sakko anziehe, aber zumindest eine Krawatte. Aber es war mitten im Sommer und sicherlich war das da in dem Raum, vielleicht klimatisiert, was auch immer. Aber ich wusste, im Hemd geht's auch. Ja, und dann nahm sie die Krawatte mit. Vielleicht kann sie mich ja noch unterwegs überreden. Ja, so Frauen sind gut. Also ich liebe Frauen, weil sie sind beständig in dem, was sie wollen. Das ist eine gute Sache, wenn sie im richtigen Weg ist. Ja, also wenn meine Frau auf der richtigen Spur läuft, dann läuft sie gut, weil sie ist entschlossen. Was leider die Männer heutzutage nicht mehr sind, das sage ich zur Kritik der Männer. Wenn Männer heute, wenn eine Frau mal sich entschlossen hat, dann geht sie. Ja, ich liebe das. Das ist eine gute Qualität, dass man, wenn man etwas will, wenn man weiß, was man will, dass man da dahinter steht und nicht sagt, naja, wenn es nicht klappt, dann machen wir es nicht. Und wenn es, ja, so, die Frau, die zieht das durch. Ein Mann leider ist etwas schwächer geworden über die Jahre. Er ist nicht mehr so entschlossen auf diesem Weg. So, sie bringt es bis zu dem Punkt, wo sie denkt, sie kann es. Und sie ist beständig darin. Und ich war auch beständig, ich habe die Krawatte nicht angezogen. Es gab keinen Ärger, weil ich wusste, das war gut so. Wisst ihr, wenn ich nicht argumentiere, man braucht immer zwei zum Streiten. Ja? Ich muss meine Frau nicht weismachen, dass ich keine Krawatte anziehen muss. Ich kann nur sagen, nein, kann das nicht. Oder muss ich eine Begründung geben? Nein, wir sind nicht verpflichtet, eine Begründung zu geben. Wir können sie zwar geben, aber wisst ihr, der andere versteht es ja sowieso nicht. Er ist ja so in seinem guten Absicht dir gegenüber drin und in der guten Sache, dass er das dann nicht versteht. Ja? So, die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man auf dieser Seite ist, ist zu streiten. Du darfst nicht mir vorschreiben, was für eine Krawatte ich anziehen soll. Du darfst mir nicht vorschreiben, wie lang meine Haare sein sollen. Nicht? Das ist doch dann das Gegen. So habe ich früher argumentiert. Ja, ich bin also in den Kampf eingestiegen. Aber darf meine Frau nicht tun, was sie will? Ja oder nein? Und da kommt's. Kann sie tun, was sie will, auch wenn sie vermeintlich Schaden zufügt? Da ist die Krise, ja, weil ich da nicht in den Verlust kann. Wenn ich denke, durch das, was sie tut, macht sie mir Schaden, muss ich, ohne dass ich es abwählen kann, dagegen vorgehen. Ich muss dagegen vorgehen. Wenn ich denke, dass durch die Handlung des anderen mir ein Schaden passiert, muss ich ohne Wahl dagegen vorgehen. Ich habe keine Wahl dafür. Ich muss dagegen vorgehen. Wenn ich es als Schaden erachte, wenn ich nichts als Schaden erachte, was der andere tut, dann habe ich eine Wahl. Ich kann dem anderen versuchen zu helfen, zu verstehen, was an der Sache nicht richtig ist, aber ich muss gegen den anderen nicht mit Gewalt vorgehen. Der Punkt ist hier der entscheidende. Kann der andere mir schaden? Oder kann er nicht? Hat der Mann, nehmen wir jetzt den konkreten Fall, durch das, dass seine Tochter nicht mehr bei ihm ist, einen Schaden oder hat er nicht? Wenn er einen Schaden hat, wie muss er vorgehen? Er muss sich gegen den Schaden wehren, weil er hat keine Wahl, im Schaden zu sein. Aber interessanterweise, dass er sich wehrt gegen den Schaden, macht ihn krank. Das macht ihn nicht, der Schaden, krank. Dass seine Tochter weg ist, ist völlig irrelevant. Weil wie hat er gelebt, bevor er die Tochter hatte? Hat er da einen Schaden? Nein? Aber jetzt hat er die Tochter. Das ist ein Plus. Und jetzt ist sie nach 6 Jahren weg für eine Zeit. Hin und wieder hat er Verbindung zu ihr. Hat er nun einen Schaden oder hat er keinen Schaden? Das ist die Frage des Geistes. Weil hat er einen Schaden, dann hat er ihn auf der geistigen Ebene, nämlich glücklich sein ist ihm verloren gegangen, nicht wahr? Die Freude an seinem kleinen Töchterchen ist nicht mehr da. Und jetzt sieht er sich in welcher Not, er sieht sich im Selbstmitleid, der arme Kerl, ich habe nichts mehr und in dem Moment, wo ich nichts mehr habe, muss ich, nicht kann ich, muss ich dagegen mich wehren. Deshalb, was ich ihm versuche beizubringen, in meiner Beratung, in der Praxis, damit er gesund wird, ist, dass er durch den Fortziehen seiner Tochter wie viel Schaden hat? Keinen persönlichen Schaden. Weil solange sein Geist das Weggehen der Tochter als persönlichen Schaden ansieht, wird er verdammt sein, sich krank zu machen. Weil er muss mit Gewalt dagegen vorgehen. Nicht äußerlich. Die Gewalt ist nicht äußerlich. Aber der Mann denkt nach, wie kann ich das verändern? Er ist in einer Not, weil er im Schaden ist, in einem persönlichen Schaden. Und er wehrt sich, obwohl er wie viel Macht hat, es zu verändern? Gar keine. Weil das Kind ist nun mal wem? Wem gehören die Kinder? Nein, die Kinder gehören sich nicht selber, keiner gehört sich selber. Aber nehmen wir jetzt nur den einfachen Fall, Hälfte ist das Kind Mutter und Hälfte ist das Kind vom Vater. Wisst ihr, das ist die klare Sache, halbe halbe. Wir sind alle halben, ja? Ich bin halbe Mutter, halbe Vater. Ja, einmal kommt der Vater mehr raus und einmal die Mutter mehr raus. Ja, wer auch immer. Aber wir sind 50-50. Korrekt 50-50. Gibt nicht, ja, haben die Hälfte unserer Gene sind von der Mutter und die Hälfte unserer Gene sind vom Vater. So, das Kind gehört nun mal rein von der Verantwortung her beiden. Die einzige Lösung wäre, ist das Kind in der Mitte zu zerteilen. Und dann hat jeder seine Hälfte. Geht das? Bei Gott sei Dank geht das nicht. Sonst hätten wir alles nur halbe Kinder. Ja? Wäre doch die einfachste Lösung. Wie machen wir es mit unserem Gut? Wenn man geheiratet hat und man trennt sich, was passiert mit dem Gut? Was wird geteilt, das kann man ja teilen. Aber die Kinder, die aus den beiden hervorkommen, können Gott sei Dank nicht geteilt werden. Sonst sind sie tot. Sie leben nur, wenn sie alle beide Hälften zusammen haben. So, wie muss jetzt das Verhalten des Vaters sein, des Patienten? gegenüber seiner Frau und seiner Tochter, damit er nicht krank wird. Im Moment, mit dieser Sichtweise, dass sein Glücklichsein von seiner Tochter abhängt, von der Tat des anderen, von der Existenz des anderen, hat er null Wahl, gesund zu sein. Von der Mechanik, wie wir funktionieren, müssen wir uns gegen das Übel wenden. Und es macht uns krank, weil wir es nicht verändern können. Aber wir probieren es trotzdem. Wir geben nicht auf. Wenn die Tochter mir wichtig ist, für mich, ja? Meine Frau hält mich für sehr wichtig für sie. Deshalb hat sie mich geheiratet vor 30 Jahren. Und sie sieht in mir wirklich jemanden, den sie sehr gern hat. So, den muss sie füttern, den muss sie schön anziehen, der muss die Haare richtig gekämmt haben. All diese Dinge. Ist doch gut, oder nicht? Ja, so, sie sieht das entscheidend für ihr Leben. Und ich spiele, glaube ich, so ziemlich die Hauptrolle in ihrem Leben. Das mag schmeichelhaft sein, oder? Aber es ist nicht so. Ja, wenn man die Hauptrolle im Leben eines anderen spielt, ist das nicht wirklich schmeichelhaft. Weil man wird zur geistigen Futterstelle. Ja, man wird zur geistigen Futterstelle. Und ich kann nicht anders, das ist die generelle Skizze, das bin ich. Und mit dieser Sicht der Dinge, die ich habe, dann ist hier meine Mutter, meine Vater, Frau, Geschwister, Kinder, Hund, Katze, was auch immer wir haben. Und wir haben eine Beziehung zu diesen, nicht weil wir sie lieben als erstes, sondern weil wir von denen geliebt werden wollen. Deshalb sind wir in der Beziehung. Wären wir in der Beziehung aus reiner Liebesantrieb, sage ich jetzt mal, dann würde ich im Moment der Krise nicht versuchen, die Umstände hier zu verändern. Okay? Vor allen Dingen würde ich nicht versuchen, sie zu verändern, wegen mir und aus meiner eigenen Not des nicht anders können, weil ich denke, es ist ein Schaden. Wenn ich denke, der andere muss meine Bedürfnisse befriedigen, weil der andere nicht so ist, wie er sein soll, deshalb geht es mir schlecht, dann bin ich in der Gefangenschaft des anderen. Dadurch entsteht die Krise. Ich habe ein Bedürfnis, das ist richtig. Ich habe eine Funktion, eine Mechanik, ich kann aufs Bedürfnis nicht verzichten, das ist richtig. Die einzige Frage ist nur, befriedigt mir der andere das Bedürfnis oder kann es nur ich selbst befriedigen? Und wenn es ein geistiges Bedürfnis ist, dann ist es völlig verständlich, finde ich zumindest nach so vielen Jahren des Nachdenkens, dass niemand anders mein geistiges Bedürfnis befriedigen kann. Oder? Aber wenn der Geist so denkt, dass der andere es tun muss, dann hat er keine andere Wahl. Er muss immer auf dem anderen herumhacken. Der andere muss den Wünschen und den Vorstellungen sprechen, die seinem Glücksgefühl oder seinem Bedürfnis im Geist entspricht. Durch diesen Punkt in unserem Leben werden wir krank. Die Krise kommt, bis wir bekommen, bis das Kind da ist, bis die Frau die ersten 10 Jahre sich gut verhält. Habe ich wie viele Probleme? Ich muss nicht gegen etwas kämpfen, weil ich bin im Gewinn. Ich bekomme genug. Ja, der andere ist, wie er sein soll. Die Sachen sind in Ordnung. Ich habe genug. Und dadurch, dass ich genug habe, denke ich, alles ist in Ordnung. Aber jetzt kommt es, dass wir alles Individuen sind. Und wir alle sind so gemacht, dass jeder machen darf, wie viel, was er will. Alles, was er will. So uneingeschränkt das, was in seiner Fähigkeit ist, ist der Mensch gemacht, frei zu sein. Zu tun, was er will. Ob es gut ist oder nicht, ist die andere Sache. Aber das ist seine Fähigkeit. Er ist gemacht, zu tun, was er will. So, was kann ich, dass der andere sich verändert? Was kann ich, dass die Ehe zur Seite geht? Sicherlich kann ich, wenn ich von meiner Seite sage, ich bin den ganzen Tag weg und nicht da. Und ja, man muss ja eine Beziehung erhalten. Man muss in einer Beziehung etwas tun. Eine Beziehung ist ein Geschäft. Nicht ein Geschäft im Sinne des Gebens und Nehmens, sondern es ist wirklich etwas, wo man sich beschäftigen muss. Ja? Und ich denke, es ist doch gut. Beziehungen sind gut, weil wir müssen etwas in der Beziehung tun. Und das ist unsere Aufgabe, deshalb haben wir Beziehungen. Wir sehen nur die Beziehungen, dass der andere etwas tun muss für uns. Das ist das Problem, das grundsätzlich falsch ist. Weil wenn der andere etwas für mich tun muss, dann muss ich den anderen bestimmen. Dann muss ich über den anderen herrschen. Dann muss ich den anderen korrigieren. Und immer tue ich es denkend, ich will es dem anderen gut machen. Dabei will ich es, so wie es früher gesagt hat, wem gut machen? Mir gut machen. Dieser Mann in seinem Beispiel mit seinem Kind, wem will er es gut machen, dass er seine Tochter bei sich hat? Will er das Gute der Tochter oder sein Gutes? Was ist das Erste, was er will? Bewusst ist es ihm nicht, dass es nicht um die Tochter geht. Es wird ihm erst bewusst, dass es um ihn geht, durch die Krankheit. Weil wir müssen das verstehen. Der Körper bedarf der Liebe des Geistes. Wenn der Geist befriedigt ist, funktioniert der Körper gut. Ist der Geist unzufrieden, gibt er eine falsche Futter, einen falschen Strom dem Körper, dadurch geht der Körper dann kaputt. So, der Geist muss also in der Lage sein, immer glücklich zu sein, immer fröhlich, immer zufrieden, weil er seine Bedürfnisse befriedigt hat. Dann sieht man im Körper null Probleme vom Geist. Da wird man keinen Krebs sehen, die meisten Krankheiten würden nicht mehr da sein. Werden die geistigen Bedürfnisse unseres Geistes befriedigt. Aber da wir ja auf der Suche nach diesem Bedürfnis sind und wir es bei dem anderen suchen, durch die Tat des anderen, sind wir natürlich in einer großen, großen Not. Weil wir können den anderen nicht verändern. Und dadurch stoßen wir an eine Wand, die undurchdringbar ist. Und wenn du dich ständig an eine Wand stößt mit dem Kopf, muss doch dein Kopf irgendwann mal Beulen kriegen. Und so passiert es in unserem Leben. Wir stoßen mit unseren Gedanken an unsere Grenzen und wir machen unserem Körper Beulen. Ob das eine Krebsbeule ist oder ein Herzinfarkt oder was auch immer es ist immer derselbe Prozess. Ich gehe gegen etwas vor, was ich ändern will, was aber nicht geht. Aber ich gehe vor, weil ich keine Wahl habe, weil ich denke, ich habe durch das, was der andere getan, einen persönlichen Verlust erlebt, so muss ich mich dagegen wehren. Dasselbe passiert, wenn Sie eine Ungerechtigkeit sehen. Ein Beispiel, das eine Krise ist für die Kinder. Wenn Kinder, Mutter und Vater sehen, dass sie nicht zurechtkommen, Was macht der Geist des Kindes? Er liebt ja beide, ja, grundsätzlich. Aber er sagt, der eine ist schlimmer und der andere ist besser. Er muss irgendwo eine Wahl treffen. Und ich frage das immer absichtlich meine Patienten, so, wo liegt das Problem, dass die Eltern sich nicht verstehen? An wem liegt's? Und sehr häufig haben die Patienten, naja, der Vater ist ein Tyrann, zum Beispiel. Und die Mutter ist unterwerfig. Oder die Mutter ist nörgelnd, der Vater ist lieb und gutmütig. Ja, so, sie haben alle diese klaren Vorstellungen über ihre Eltern. Aber das Kind, und ich nehme jetzt mal ein bisschen den erwachsenen Kind, der will dennoch die Eltern verändern, weil ihm das nicht angenehm ist, was seine Eltern tun. Also wendet er Gewalt an und er wird krank, weil er über seine Eltern bestimmen will, wie sie sich verhalten können. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Patienten. Er hatte furchtbare Rückenschmerzen gekriegt, weil er sich zwischen seinem Vater und seiner Mutter, er ist schon, ja, an die 40 oder über 40, der Mann, und er hat sich zwischen Vater und Mutter gesetzt und sagt, ich muss Mutter vor dem Vater schützen. Und ich sage ihm, wer hat dich darüber hingesetzt, das zu tun? Dein Rückenschmerz beweist dir, dass du was Falsches tust. Ja, aber da kann ich dann einfach zusehen, was die Eltern tun? Ungerechtigkeit, regt sie uns auf? Ja. Haben wir ein Recht, jemandem Gerechtigkeit aufzuzwingen? Ja oder nein? Warum tun wir es dann trotzdem? Ich habe mit dem Mann gesprochen, habe gesagt, du hast kein Recht. Dein Vater kann mit deiner Mutter machen, was du willst. Höchstens, was du tun kannst, ist die Polizei anrufen, wenn er sie schlägt. Aber wenn du dazwischen gehst, hast du schon genau dasselbe gemacht, was du verurteilst. Oh, ich weiß, dass uns das nicht passt, aber es ist so. Gewalt und Gewalt geht nicht. Ich kann nicht Gerechtigkeit mit Gewalt ausüben, erwirken. Es geht nicht. Weil in dem Moment, wo jemand Gewalt über anderen antut und ich sage, er hat das Recht nicht und ich setze mich über ihn aus und sage, ich muss die Gewalt bremsen, in dem Moment wende ich genau dieselbe Gewalt, dieselbe Sache an. Ich habe höchstens die Wahl, den Arm des Gesetzes zu rufen. Der hat das Recht, weil der handelt nicht als Person, der handelt als Autorität. Ich darf einen Polizei anrufen und sagen, hier gibt es eine Schlägerei. Bitte kommt und tut was. Das ist euer Job. Aber wenn ich mich dazwischen setze, kriege ich es ab. Und ich kriege es zu Recht ab, weil ich tue genau dasselbe, was ich verurteile. Wir müssen diese Dinge klar haben. Und ich hätte den Mann nicht überzeugen können, dass er falsch ist in seiner Vorgehensweise, es sei denn an seinem Rückenschmerz. Weil er kriegt den, nachdem er sich eingesetzt hat. Zugunsten seiner Mutter, zugunsten des anderen. Wir denken, es ist zugunsten des anderen. Aber wisst ihr, es ist nicht zugunsten des anderen. Mein Geist ist so befriedigt, wenn er über andere herrschen kann, weil er denkt, Gerechtigkeit muss ich bei dem anderen durchsetzen. Es geht nicht. Es gibt einen einzigen Weg, der mir Gesundheit bringt. Und der ist, ich muss das Recht des anderen völlig respektieren. Auch wenn er Ungerechtigkeit tut. Es sei denn, ich bin ein Polizist und bin im Dienst. Okay? Dann ist es eine Amtshandlung. Keine persönliche Handlung. Eine Amtshandlung ist etwas anderes als eine persönliche Handlung. Ich hoffe, wir können das unterscheiden, oder? Ist klar? Der Polizist handelt nicht in eigenem Interesse. Handelt er? Sollte er nicht. Er handelt im Interesse des Gemeinwohls. Er hat die Autorität bekommen, Gewalt auszuüben über den, der gewalttätig ist. Der Richter darf richten, der, der etwas Falsches tut. All diese Fähigkeit habe ich als Einzelperson nicht. Sie würde mich sonst krank machen. Können wir damit gehen? Okay. Wir können damit nicht gehen. Bitte schön. Absolut. Aber sie mischt sich nicht als, wie soll ich sagen, als Person ein, sondern als Autorität. Elternsein ist eine Autoritätsform. Und ich muss etwas tun mit meinen Kindern, um deren ihren Willen als Autorität, nicht als für mich. Ärgert sich natürlich die Mutter über das, was die Kinder tut, nimmt sie es persönlich. Und das Kind wird nicht sehr glücklich sein für das Vorgehen der Mutter. Aber sagt die Mutter, aha, die zwei Jungs oder zwei, was auch immer sie sind, kämpfen, die bringen hervor etwas aus ihrem Leben, das muss ich wegtun. Wie kann ich das in ihrem Leben verändern? Und dann hat sie die Möglichkeit, weil sie weiß, in Verlust kann man nicht sein. Ich muss dem Kind zeigen, was es tut, bringt ihm Verlust. Das muss ich als Mutter tun. Zum Beispiel mit dem Kleinen, der ins Zimmer stürmt bei mir, wenn ich mit dem Patienten rede. Und ich habe gesagt, es muss eine Lösung geben, dass er nie mehr reinkommt. Hören tut er nicht. Er versteht es ja nicht, nicht. Er ist nicht mal 2 Jahre alt. Wenn er Lust hat und denkt, jetzt muss ich mal den Arzt spielen, zack, ist er im Zimmer. So, er kommt nicht mit böser Absicht. Kommt er mit böser Absicht? Dennoch hat er kein Recht dazu kommen. So muss ich ihm irgendetwas beibringen. So habe ich gesagt, jedes Mal, wenn du reinkommst, nehme ich dich ganz freundlich und tu dich in dein Bettchen. Das mag er nicht. Nun, es ist nicht die richtigste Methode, weil im Bettchen muss ich auch schlafen. So, es sollte nicht etwas Negatives sein, ins Bettchen getan zu werden. Aber ich muss ihm irgend zeigen, dass sein Hineinkommen eine negative Folge für ihn hat. Ganz freundlich, ganz lieb. Wenn ich ihn anschreie, sagt er, hallo, was hat er mit mir? Ich tue doch nichts Böses. Weil er versteht es nicht. Und er wird auch gegen das Anschreien weggehen. Aber ich muss in der aller Freundlichkeit und mit viel Geduld so konsequent sein, dass jedes Mal, wenn er reinkommt, sagt, okay, jetzt kriegst du halt eine Not, weil du machst etwas, was du nicht darfst. Also jetzt tust du dir weh. Und dann hat er es eines Tages gelernt. Weil keiner tut sich und kann sich immer selber wehtun. Irgendwann mal tun wir die Hand nicht mehr auf den Ofen. So, ich habe dann die Macht und die Autorität. Ich nehme ihn ja hoch, ich bin stärker. Ja? Und setze ihn irgendwo hinein. Aber ich tue es, weil er noch nicht in der Lage ist. Aber ich darf ihn nicht zwingen, nicht in mein Zimmer zu kommen. Ja, das heißt, ich kann natürlich zuschließen, habe aber keine Schlösser an meinen Türen von den Zimmern. Ja? So, irgendwann mal kann er auch das aufmachen. So, er muss es lernen, dass er freiwillig, ja, weil er weiß, aha, das ist nicht mein Bereich und das lernen auch Kinder. Aber ich muss es ihm beibringen in einer nicht gewaltvollen, aber dennoch autoritären Art. Er kriegt seine Konsequenz für sein Fehlverhalten. Das tut weh, das muss wehtun. Sonst, wenn du ihn freundlich ansprichst und sagst, hallo, komm nicht mehr rein, bitte. Dann lächelt er und in 2 Sekunden ist er wieder drin. Geht nicht. Ja, so. Also mit der Kindererziehung ist das noch eine andere Sache, aber die Prinzipien müssen dort genauso angewendet werden. Ja? Gewaltfreiheit ist etwas, was wir nicht gelernt haben. Und es wird uns auch nicht beigebracht. Aber ich habe gemerkt, die Krankheiten, die wir haben, entstehen durch innere Gewalt. Wir würden das, was nicht stimmt, wie es sein soll, durch unsere eigene Macht verändern. Wenn dieser Mann könnte, wo wäre seine Tochter? Bei ihm. Die Frau könnte bleiben, wo sie will, aber die Tochter wäre bei ihm. Wäre das aber gut für die Tochter? Braucht sie die Mutter mehr oder ihn mehr? Und von der Physiologie her des Lebens braucht sie die Mutter mehr wie ihn. So geht es geht's nicht ums Kind, es geht um ihn. Aber auch das ist schwierig manchmal zu verstehen. Aber besonders hier, wo es um die Gerechtigkeit geht, haben die Menschen große Schwierigkeiten, dass sie sagen, okay, ich lasse die Ungerechtigkeit passieren, weil sie bringt mir wie viel Schaden? Keinen persönlichen Schaden. Solange ich das und die Sicht habe, dass ich denke, was ein anderer tut, bringt mir persönlichen Schaden, bin ich sein Gefangener. Auch der Gefangene des Kindes. Oder wem auch immer es tut. Das ist die Not der Krise. Wenn eine Krise dir keinen Schaden bringt, wie viel Krise ist es? Keine Krise. Ja? Deshalb, die Krise zeigt mir einen Schaden auf, einen vermeidlichen. Einen vermeidlichen Schaden in meinen geistigen Bedürfnissen. Ich kann diese nicht abwählen. Deshalb gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss erkennen, was ich denke über den Schaden und über die Situation, wie ich sie einschätze, ist falsch. Weil meine Reaktion ist vorgegeben. Ist die Einschätzung richtig? Ist sie okay? Verhalte ich mich richtig? Werde ich keine Gewalt ausüben? Mein Körper bekommt keine Stromstöße, die irgendetwas in ihm durcheinander bringen. So, die Not des Menschen in der Krise ist, dass er nicht die Beherrschung über sich selbst hat. Das ist der grundsätzliche Faktor. Ich mache mir selber weh, weil der Umstand, in den ich hineinkomme, ich mit Gewalt verändern will. Aber ich will den Umstand mit Gewalt verändern, weil ich denke, er bringt mir einen persönlichen Schaden. Das ist der Kreis, in dem wir uns befinden. Und er findet so schnell statt, das ist im Unterbewusstsein. Wir können uns nicht Rechenschaft geben. Wir denken hier oben, wir wollen das Richtige tun. Ich gebe jedem Menschen, außer Extremsituationen, die diesen Glauben, dass ich weiß, sie wollen das Richtige tun. Sie haben gute Absichten. Ich weiß, meine Frau will das Beste für mich. Ich habe keinen Zweifel, dass sie das will. Ja? Und auch ich will das Beste für sie. Manchmal, wenn ich sie zwingen will, so zu tun, wie ich es mir vorstelle. Dann, wenn ich das Beste für sie will, dann komme ich auch in die Not, dass ich Gewalt anwende. Und dann muss ich vorgehen mit Gewalt. Aber die Gewalt hat bis jetzt immer nur mir geschadet und meinem Magen wehgetan. Und nicht ihrem. Ja? Ihrer geht weiter, wenn ich mich aufrege, funktioniert gut. Aber meiner, der kriegt ein paar Vagusreizungen, die ihn in eine schlimme Situation bringen. Ja? Ich habe das erlebt, nur vor anderthalb Wochen war ich furchtbar krank. Und es war, so vermute ich, eine Kombination. Ich habe bis jetzt, ich lebe seit 2006, so gehe ich und bin sehr aktiv. So Urlaub mache ich nicht, es sei denn, es gibt hin und wieder zwei, drei Tage zwischendurch, wenn ich irgendwo bin, dann habe ich ein bisschen frei. Weil so wie ich lebe, brauche ich nicht wirklich Urlaub. Aber wir haben uns es so gedacht, jetzt wo wir die Reise in den USA hatten, ich hatte eine ganze Woche Vorträge, vormittags und abends, habe Patienten gesehen und dann sollte ein Kongress folgen und dann hatten wir 4 Tage dazwischen, zwischen den Vorträgen und dem Kongress, dem Ärztekongress und dann dachte ich, oh und jetzt gehen wir mal mit meiner Frau 4 Tage und gehen in die Sonne in Florida, weil der Kongress war in Florida. So können wir uns dort ein bisschen sonnen. Und wir kommen aus dem schlimmen Winter aus Michigan, da hat es schon geschneit ein bisschen, war minus gerade, also wirklich kalt gewesen. Und fliegen nach Florida und dort sind 29 Grad, wunderbar. Aber ich, anstelle, dass ich Urlaub genieße, werde ich krank. An dem ersten Abend, ich esse normalerweise abends nicht, aber es hatte sich irgendwie mit der Zeit ein bisschen verschleppt und ich hatte schon gemerkt, 2 Tage davor, mein Magen war nicht gut. Und ich erzähle das, weil ich weiß, wir alle sind in derselben Sache. Wenn wir Urlaub machen, werden viele Leute krank und sie denken, es liegt daran, dass sie ausruhen wollen. Aber es kommt nicht, es liegt daran, weil sie endlich die Partner zusammen sind. Und es gibt mehr Reibungssituationen, die Kleinigkeiten sind. Ja, ich streite mit meiner Frau kaum mehr, aber innerlich wehre ich mich so manches Mal gegen das, was sie tut. Ja, und ich will natürlich es nicht mehr tun. Ja, ich möchte eines Tages innerlich, nach außen zeige ich das nicht unbedingt, aber nach innen sticht es. Okay, so ich merke den Stich und ich weiß, okay, ich bin falsch. Mein Geist hat schon wieder versucht zu beherrschen und zu bestimmen. So kommen wir dahin, wir essen noch an dem Abend, es war schon nach 19 Uhr und wir kommen dort vorbei, weil und da ist diese Pizzeria und wir sitzen draußen. Stellt euch vor, im Oktober, Ende Oktober sitzt man draußen an der Sonne. Also es war nicht mehr Sonne, aber es war schön warm und isst was so. Ist doch sehr schön, nicht? Das ist auch eine schöne Sache. Aber irgendwas muss in der Pizza und in dem ganzen Zeug, was ich dort gegessen habe, nicht entsprochen sein, weil ich breche normalerweise nicht. Aber in der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich hatte furchtbare, nicht nur Schmerzen, der ganze Mageneingang fühlte sich verbrannt an und ich musste erbrechen. Immer wenn ich einschlafen wollte, schieß ich auf, gab einen furchtbaren Schmerz und ich war wieder wach. Ja, so ich war schon lange nicht mehr so krank. Und so ging es 3 Tage. Die 4 Tage, die ich ausruhen wollte, habe ich fast im Bett verbracht. Wir sind ein bisschen an den Pool gegangen, weil wir dort, wo wir waren, hatten wir einen Schwimmingpool. Wir sind ein bisschen geschwommen. Aber ich war geschwächt. Ich habe 2 Nächte erbrochen, ja, wo ich denke, auch ein bisschen an dem Essen lag. Aber sicherlich war auch meine Vorschädigung schon dabei, die ein paar Tage davor passiert war. Und ich übernehme für das, was ich habe, meistens oder die Verantwortung, weil ich sage mir, okay, es ist nicht Gott, der mich irgendwie bestraft, es ist auch keine schlimme Sache, überleben werde ich es ja so oder so, auch wenn man dann sich fühlt, man stirbt. Und ein Schlafentzug ist etwas Furchtbares. Ja, ich habe mich in dem Bett hochgesetzt, also die Magensäure nicht, weil sie kam, mit jedem Aufstoßen hatte ich es im Mund fast. Ja, und das verbrennt hier alles und ach, naja. Ich bin dankbar, dass ich es hinter mir habe und dass ich was lernen konnte draus. Und ich habe mich natürlich gefragt, was muss ich lernen? Und ich will lernen, meinem Körper nicht mehr weh zu tun. Ganz egal, ob es eine große Lebenskrise ist oder eine kleine. Und ich weiß, die einzige Lösung ist, dass ich gewaltfrei werde. In meinem Inneren muss ich fähig sein, zu verstehen, dass was meine Frau tut, mir nichts schadet. Nicht schaden kann. Und ich muss verstehen, dass wenn ich in meinem Inneren diese falsche Sicht der Dinge habe, Frau oder Kinder oder was auch immer sie ist, es ist ja egal, sie verstehen die Situation, ist immer identisch. Es kommt immer der Verlust, der uns krank macht. Es ist immer die Krise, ist immer Verlust. Ganz egal, was es ist. Und ich muss in der Lage kommen, dass ich mich in der sogenannten Krise erkenne, der andere darf tun, und lassen, was er will. Weil schaden kann er mir dadurch nicht. Wenn ich diese Sichtweise nicht verändere, dann werde ich, weil es ja im Unterbewusstsein ist, immer vorgehen müssen gegen das, was in der Krise stattfindet. Und ich werde immer derjenige sein, der den Schaden hat, nicht der andere. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Wisst ihr, in einer Beziehung, wer wird krank? Der den anderen verlässt oder der verlassen wird? Wer wird mehr krank? Immer der Verlassene. Werde du dreimal verlassen in deinem Leben von einem Partner? Du bist so geschädigt. Ja? Das, weil du denkst, der andere, dadurch, dass er dich verlässt, hat dich jetzt sich entzogen deiner Not, die er dir befriedigen sollte. Du siehst in ihm, du bist verliebt, du möchtest von ihm etwas und er hat was anderes im Kopf. Also hau dir ab oder sie und du stehst da und kriegst eine Depression, dein Burnout, was auch immer du kriegst. Weil du verlassen bist. Weil du denkst, der Schaden hat dir der andere zugefügt. Wir müssen verstehen, dass diese Sicht, dass andere, die Taten anderer uns befriedigen können, nie stimmen kann. Aber wir haben sie alle in uns, in unserem Unterbewusstsein. Wir müssen verstehen, dass nur die Verantwortung für das Vorhandensein meiner Bedürfnisse, das heißt, dass sie in meinem Leben sind, ist und muss meine Sache sein, auch wenn sie nicht meine Produkte sind. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Glücklich sein kann ich nicht schaffen, aber ich kann es haben. Okay? Sauerstoff kann ich nicht herstellen, aber ich kann ihn atmen. Nahrung kann ich nicht herstellen, aber ich kann sie essen. Glücklich sein, Harmonie, Freiheit ist nicht etwas von mir aus Schaffbares, aber es ist nur von mir aus möglich, dass ich es in mein Leben einbaue und die Bedürfnisse befriedigt habe. Es ist meine Verantwortung. Und ich bin deshalb für die Krankheit so dankbar, weil sie zeigt den Irrtum des Geistes, den der Mensch sonst nicht verstünde, weil wir würden sagen, wir sind doch im Recht, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Wir sind doch im Recht, Gewalt auszuüben, wo Gewalt ist. Meine Lieben, wir sind es nicht. Wir dürfen, aber wir dürfen auch krank sein. Und ich denke, wir wollen nicht krank sein. Ich denke, wir wollen uns nicht wehtun. Wir wollen nicht im Streit leben. Wir wollen nicht in einem Umstand leben, der nicht gut ist. Aber das ist abhängig von meiner Verwaltung, von meiner Fähigkeit, nicht von dem des anderen. So, die Quintessenz der Krise des Menschen ist, dass er irrtümlicherweise denkt, die Krise ist für ihn ein Schaden. Die Krise ist im Prinzip für uns eine Offenbarung, wo wir sind. Deshalb gibt es ein Buch, das sagt, die Krise sollten wir als Freude sehen. Weil wir darin etwas erkennen, was wir sonst nicht erkennen würden. So, ich gehe durch viele Krisen. Und ich habe in jeder Krise gelernt in den letzten 10 Jahren, dass sie mir Gewinn sind. Hätte ich die Krise nicht gehabt, hätte ich nicht gelernt, wer ich bin. Und ich hätte nicht gelernt, wie gewalttätig ich bin. Ich hätte nicht gelernt, dass ich ein Diktator bin. Ich hätte nicht gelernt, ich bin ein Bestimmer über das Leben anderer. Und wenn ich könnte, würde ich die Menschheit so machen, dass sie nur noch richtig tickt. War das nicht schön? Wäre das nicht gut, wenn wir das könnten? Hallo? Wir würden doch alle Kriege beenden, würden wir nicht? Wir würden sie nicht beenden, wir würden sie tun. Gott sei Dank kann keiner über den anderen bestimmen. Aber wenn ich es will, muss ich mich verbrennen. Ich finde es gut, dass ich lerne, Gewalt und über andere bestimmen ist nicht Aufgabe meines Lebens. Aufgabe meines Lebens ist, für andere da zu sein, sie gern zu haben, sie zu achten, ihnen zu dienen. Ich bin nicht da, dass andere mir dienen. Aber dafür brauchen wir eine Veränderung unseres Unterbewusstseins, unseres sogenannten Herzens. Wir brauchen eine Sicht über das, was wirklich ein Schaden ist und was wirklich ein Gewinn ist. Deshalb können wir auch nicht verstehen, wenn Jesus in seiner Bergpredigt sagt, lass das Übel geschehen, widerstrebe ihm nicht. Hau dir eine Ohrfeige, gib auch die andere Backe. Das kannst du nicht bei dieser Sicht. Nimm dir jemand den Rock, gib ihm auch das Hemd, weil du bist ein freies Wesen. Und zwingt dich jemand, eine Meile zu gehen, geh zwei. Können wir verstehen, dass der Petrus und der Paulus den Sklaven zu seiner Zeit schreibt und sagt, wir sagen euch, unterstellt euch euren Herren, nicht nur den Bösen, nicht nur den Guten, sondern auch den Bösen, wie dem Herrn. Geht das in unserem Gerechtigkeitskopf? Absolut nicht. Wir sträuben uns dagegen. Aber wisst ihr, es ist pure Gesundheit. Weil es lehrt den Menschen die Gewaltfreiheit, die wir unbedingt brauchen zum Leben. Dass der andere Gewalt ausübt, ist sein Problem. Aber dass ich Gewalt ausübe, das muss beendet sein. Das ist, was wir auf Geistesebene erstmal verstehen müssen. Wenn ich will, dass niemand mir Gewalt antut, will ich, dass jemand mir Gewalt antut? Will ich, dass ich je gezwungen werde? Nein. Dann sollte ich auch nicht um des Guten willen, nicht um der Gerechtigkeit willen, nicht um Wesweis willen versuchen, dem anderen es mit Gewalt beizubringen. Es wird nicht funktionieren. Es zerstört uns. Wir sind gemacht worden als Wesen, die frei sind und die Respekt haben müssen. Dass wir alle durcheinander sind durch diese furchtbare Sache, durch diese Fehlsicht der Dinge, die die Bibel auch Sünde nennt, das ist unser Problem. Wir müssen diese Sicht verändert bekommen, wir müssen diese Sicht verändert haben, dann können wir frei sein. Und die Umstände, wie auch immer sie kommen, als eine Herausforderung sehen, das Beste draus zu machen. Und wir können aus der Krise die größten Gewinne erzielen. So wie die, die mit den Finanzen spielen, das auch können. Und wir können aus unseren Krisen etwas lernen, und ich bin für dieses Übelkeit, die ich da hatte und diese Brechen, das ich in meinem Leben kann ich nicht erbrechen, dankbar. Es hat mir drei Dinge beigebracht, die ich sage, okay, die werde ich jetzt in meinem Leben üben, bis ich sie kann. Ja? Nein, es liegt nicht an der Pizza essen. Es sind Dinge, die wir lernen können, wenn wir wollen. Wir müssen nicht. Aber ich denke, es spricht doch unseren Geist an, dass Liebe und Gewaltfreiheit was Schönes ist. Wollen Sie in einer Gesellschaft leben, wo Gewaltfreiheit ist? Würde es nicht uns allen entsprechen? Wo kein hartes Wort mehr gesagt wird, wo niemand, hey, du, ja, du bist ständige Provokation für mich. Ja? Oder was auch immer man für Worte an den anderen hinschmeißt. Wäre das nicht schön, dass man das nicht mehr hat? Also ich würde mich freuen. Aber dafür muss jeder, der in dieser Gesellschaft ist, so sein. Er muss willig sein, zu verstehen. Es ist besser, gewaltfrei zu sein, wie Gewalt auszuüben. Das verstehen wir. Aber wir müssen verstehen, wir können gewaltfrei werden, wenn wir eine andere Sicht haben. Und wenn unsere Sicht über unser Leben ein anderes wird, dann können wir die Krisen in das Beste, was uns im Leben ist, umwandeln. Und nicht nur nicht krank werden, sondern lernen. Und dann können Krisen kommen, welche auch immer, wenn du einmal gelernt hast, wie du sie umgehen sollst damit, und die Krisen kommen, du wählst sie nicht. Aber was für ein Vorteil es ist, wenn du sagst, ah, hier war ich schon. Damals habe ich den Fehler so gemacht, da bin ich so gegangen. Aber ich habe auch in der nächsten Krise so gegangen, es war besser. Ah, ich bin jetzt in derselben Situation und jetzt gehe ich den Weg, der richtig ist. Und siehe da, aus der Krise wird eine, ich sage jetzt mal, ein Segen und eine Fähigkeit, etwas zu erlernen, die uns glücklich macht im Geist, aber auch unserem Körper dann nicht schadet. So, morgen Abend müssen wir über die Lösung sprechen. Wie kommen wir dahin, dass wir wirklich das, was wir wollen, auch umsetzen können? Wie können wir dahin, dass wir wirklich liebevolle Menschen sind? Dass die Menschen, die in unserer Gegenwart sind, sagen, Mai, wie schön ist es mit dir. Weil du bist immer fröhlich. Du hast nie ein Wort der Unzufriedenheit. Du bist einfach friedlich. War das nicht schön? Also ich möchte so ein Mensch sein. Ja? Ich möchte, dass die Menschen um mich herum sich freuen, in meiner Gegenwart zu sein. Und sagen, Mai, schön. Weil ich denke, das ist der Sinn meines Lebens. Dass ich eine Atmosphäre dem anderen biete, die seinem Geist entspricht, die frei ist, liebevoll und freundlich. Morgen Abend gucken wir, wie wir da hinkommen, dass wir es lernen. Ich danke fürs Zuhören.